Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich habe mir vorgenommen, in diesem Sommer durch den Kolosserbrief zu predigen. Etwas ist mir am Anfang gleich wichtig, denn wenn wir gleich den Text hören werden, die meisten Verse aus dem ersten Kapitel, dann hört ihr sehr oft das Wort Mächte, Kräfte. Und das hat seinen Grund, dass der Apostel Paulus, der an die Kolosser-Gemeinde schreibt, dieses Wort von den Mächten und den Kräften benutzt. Denn es ist so, dass auch die Gemeinde in Kolosse das sehr stark, soll ich sagen, zu spüren bekam, dass Mächte und Kräfte an ihnen gezehrt haben, sie durchgeschüttelt haben. Dazu gehörten zum Beispiel Naturmächte. Wer heute schon mal da in der Türkei unterwegs gewesen ist, wo die Stadt Kolosse war, der wird feststellen, da sind heute nur noch Ruinen. Und das ist schon ziemlich lange so, denn eigentlich relativ kurze Zeit, nachdem der Apostel Paulus den Brief dahin geschickt hat, ich kann es nicht genau sagen, 10, 15, 20 Jahre später, da hat ein heftiges Erdbeben die Stadt so zerstört, dass sich die Bevölkerung entschieden hat, sie nicht wieder aufzubauen, sondern ein Stückchen wegzuziehen und woanders aufzubauen. Denn man wusste aus der Vergangenheit, dass es immer wieder Erdbeben gab. Also auch die Menschen, an die der Apostel Paulus schreibt, die waren Leute, die lebten sozusagen auf unsicherem Grund. Also es konnte immer wieder passieren, dass die Erde einfach anfing zu wackeln, zu beben, irgendwo ein Riss sich auftat, Häuser einstürzten. Einfach so. Wir hier in unseren Breiten erleben das nicht. Aber das sind Mächte, das sind Gewalten. Da spürt der Mensch etwas davon. Und das kann einen auch ziemliche Angst machen, wenn man plötzlich merkt, der Boden unter meinen Füßen tut sich auf und da kannst du nichts dagegen machen. Aber das waren nicht die einzigen Mächte, die dort wirkten. Auch die verschiedenen politischen, aber auch vor allen Dingen die religiösen Mächte bekamen die Menschen in Kolosse zu spüren. Also da ist deswegen auch immer wieder einerseits von den Thronen, von den Herrschaften die Rede, wo daran gedacht ist, dass da eben Könige, Kaiser, Regionalfürsten, jeder kocht sein Breichen, jeder will Geld einstecken, erpresst Leute, unterdrückt sie, will irgendwo seine Vorteile haben. Und die einfachen Leute haben darunter zu leiden. Aber den Kolossern war auch bewusst, dass dahinter auch Mächte und Kräfte stehen, die der Apostel Paulus in einem anderen Brief nennt, die Geister in der unsichtbaren Welt, die in den Lüften herrschen. Also da ist vor allen Dingen an auch böse Mächte gedacht, die hinter allem oft oder hinter vielem einfach die Strippen ziehen. Aber die Frage ist natürlich, was ist die richtige Antwort darauf? Wie reagiert man darauf, wenn man spürt, wir sind von Mächten und Kräften geschüttelt, die zerren an uns? Was ist eigentlich die Antwort? Und der Kolosserbrief macht jetzt im ersten Kapitel schon ganz deutlich, die erste Antwort muss immer lauten, schau auf Jesus Christus, schau auf den Herrn und schau auf ihn nicht nur mit Zittern, sondern mit Lob, mit Freude, mit Dank. Das ist notwendig. So, das war meine Einleitung. Jetzt lese ich einige Verse aus dem ersten Kapitel. Paulus schreibt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes hört und sie erkannt habt und in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist. Allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Bis dahin einmal. Für den Apostel Paulus ist also, wenn er die Christen in Kolosse anspricht, wichtig, sie daran zu erinnern, dass Jesus Christus selber in der Mitte ihres Lebens stehen muss. Deswegen habe ich das Thema einfach genannt, Christus in der Mitte, immer. Christus in der Mitte, immer. Das war für die Kolosser am Anfang ja ziemlich klar, als sie zum Glauben kamen, als sie begeistert Christen wurden, als sie das Evangelium gehört haben. Ja, unsere Schuld ist vergeben. Wir gehören zu Gott. Wir haben ein ewiges Ziel, zu dem wir unterwegs sind. So schreibt der Apostel Paulus hier ja auch, da ist Frucht unter ihnen und sie wachsen in der Gnade Gottes und sie sind ganz begeistert von dieser Wahrheit, die sie gehört haben. Aber wenn nun die Mächte und Kräfte an einem schütteln, was ist dann eigentlich notwendig? Und für den Apostel Paulus ist die Sicht folgende, nämlich wir müssen erkennen, zuerst einmal erkennen, dass Christus in der Mitte ist. Christus in der Mitte, das muss erkannt werden. Deswegen schreibt er hier, wir lassen nicht ab, zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Es gehört nämlich zum Besonderen des christlichen Glaubens, dass er verbunden ist mit Erkenntnis. Wir sollen Gott kennen. Das erscheint uns vielleicht als Christen so gewöhnlich, dass uns gar nicht klar ist, dass das etwas Besonderes ist. In vielen anderen Religionen ist Gott, wie der Apostel Paulus mal in Athen gesagt hat, der unbekannte Gott, den man nicht so genau kennen kann. Und schon im alten Israel war man stolz, einen Gott zu haben, der geredet hat und der gesagt hat, was er will. Die guten Gebote. Es gab nämlich im Orient, gab es so eine Sache, die kennen wir nur noch von den Autobahnen heute. Also man fährt in ein Land rein und dann steht da an der Autobahn so ein Riesenschild, ne, und da steht dann drauf, keine Ahnung, 120. Also was weiß ich, du darfst in den Niederlanden zum Beispiel, da sind einige aus der Gemeinde, da darfst du nur 120 auf der Autobahn fahren und auf der Landstraße nur 80 oder ich weiß nicht was. Also da gibt es so ein paar Gesetze, die da am Straßenrand stehen. Im Orient machte man sowas zum Teil auch. Wir haben noch in manchen Museen, da sind dann Gesetzestexte, die sind am Straßenrand aufgestellt. Du kommst also in das Land rein und dann siehst du sozusagen das bürgerliche Gesetzbuch ist da aufgeschrieben. Und man kann sich fragen, ja, warum machten die das? Nun, es ging darum zu zeigen, wir haben einen Herrscher, der hat so kluge Gesetze gemacht. Wir werden also wunderbar regiert, Denn unser Herrscher, der regiert nach diesen Gesetzen. Guck mal, ihr kommt jetzt in dieses schöne Land. Diese Gesetze gelten hier. Ist das nicht gut? Das entspricht dem, der Haltung eigentlich der Christen, die sagen müssten, ja, wir sollen unseren Gott kennen, seinen Willen, seine Gebote. Und das macht doch richtig Freude, oder? Weil wir dürfen wissen, was Gott gesagt hat. Und das könnte in uns hoffentlich auch eine gewisse Freude, vielleicht sogar einen, soll ich sagen, Stolz auslösen, zu sagen, einen solchen Gott haben wir. So gut ist er. Das hat er sich ausgedacht. Und das hat er gut gemacht. Das gilt natürlich für seine Gebote. Wenn man nämlich ein bisschen genauer hinschaut, dann stellt man fest, viele, viele biblische Gebote sind richtig gut. Sind richtig gut. Aber jetzt ist natürlich noch wichtiger, die Rettung durch Jesus Christus. Ja, das ist ja die Spitze von allem. Ja, sind schon die Gebote, was weiß ich, zu Ehe und Familie von Gott. So gut, so gesund, so intelligent, dass sie für eine Gesellschaft gut sind, dann ist noch viel mehr, viel größer, viel herrlicher, sagt der Apostel Paulus, das, was Gott durch Jesus Christus gewirkt hat. Wir können Gott kennen und seinen Willen und den Weg, wie er uns gerettet hat durch Jesus Christus. Und wir sollen das auch kennen und erkennen. Das ist wichtig für uns. Wir sollen wissen, wie Gott uns liebt, wie er uns errettet hat. Wir sollen wissen, was Gott gefällt und was er hasst. So groß, dass man ihn letztlich, kein Mensch kann ihn wirklich kennen. Im Islam gilt sogar, ob du gerettet wirst, also das heißt ins Paradies kommst oder nicht, das bleibt unklar. Denn es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, jetzt ich habe, was weiß ich, die 5 Säulen des Islam, ich habe den Ramadan gehalten, ich war in Mekka, ich habe Almosen gegeben oder was weiß ich was, dass du sagen kannst, oh, ich habe ein gutes Leben gelebt. Ja, jetzt wird Allah mich in das Paradies lassen. Sondern es gilt, Allah kann entscheiden, was er will. Der muss sich auch in seine eigenen Worte nicht halten. Der kann jemand, der ein guter, frommer Muslim war, den kann er in die Hölle schicken. Und er kann genauso einen Verbrecher, einen schlimmen Mörder, einfach ins Paradies lassen. Er ist vollkommen frei. Und keiner kann wissen, was er tut. Das gehört dazu. Jetzt schaut mal an, was wir in Gottes Wort haben und was wir erkennen sollen. Ja? Wie Gott uns gerettet hat durch Jesus Christus. Deswegen ist das so wichtig für uns, ja, dass wir, und Paulus betet dafür, dass wir Christus erkennen. Die Art und Weise, wie er uns gerettet hat, dass wir nicht denkfaul werden und sagen, na, ich bin gerettet, ach, der Rest interessiert mich nicht weiter, sondern dass wir sein Wort kennen und lieben. Denn wir brauchen Christus in der Mitte. Und die christliche Erkenntnis, das ist auch mehr als einfach nur Wissen. Das haben wir schon gesehen. Erkenntnis braucht Wissen. Aber es ist zugleich so, dass aus dieser Erkenntnis, auch aus christlicher Erkenntnis, Vertrauen wächst zu Gott, zu Christus. Aus dieser Erkenntnis wächst Glaube, Liebe, Hoffnung und Freude. Die Erkenntnis hat also eine Frucht. Da wächst nicht nur der Kopf irgendwie, sondern das Besondere an dem Erkennen von Christus ist, dass es in uns Frucht schafft. Von der redet der Apostel Paulus hier. Ja? Ihr seid zum Glauben gekommen, ihr habt Christus erkannt. Und jetzt sieht man, was für eine Liebe ist da entstanden unter euch. Welche Hoffnung treibt euch und so weiter. Also Christus in der Mitte, und das müssen wir erkennen, dass er in der Mitte ist. Nämlich in der Mitte der Weltgeschichte, in der Mitte von allem. Und deswegen macht der Apostel Paulus genau an der Stelle weiter und sagt, na, dass Christus in der Mitte ist, das muss auch gelobt werden oder besungen, könnte man sagen. Das muss auch freudig gefeiert werden. Erkannt und freudig gefeiert. Denn hier in dem ersten Kapitel, da haben wir so eine Art Lied mit 2 Strophen. Wahrscheinlich haben die das früher in den Gemeinden auch gesungen. Melodie haben wir nicht dazu. Aber es ist ein Lied über Jesus. Und dieses Lied heißt, Jesus ist der Erste. Jesus hat den Vorrang vor allem. Diese christliche Erkenntnis, die muss immer und ist immer auch mit Lob und Dank verbunden. Denn mit Lob und Dank, da bleibt Christus auch in der Mitte unseres Denkens, unseres Lebens. Denn wie gesagt, es geht nicht nur darum, das im Kopf zu haben, das Wissen ist auch wichtig, aber es geht darum, dass wir ganz und gar davon erfüllt sind. So, wovon singt der Apostel Paulus? Nun, man sieht hier, die erste Strophe ist, Jesus ist der Herr der Schöpfung. Und dann, Jesus ist der Herr der Kirche. Und mit Kirche ist da gemeint, alle Glaubenden, da ist Jesus der Herr. Aber schauen wir uns an, Jesus ist der Herr der Schöpfung. Es ist wichtig, das zu wissen. Warum? Warum ist das so wichtig, dass uns das klar ist? Nun, wir sollen erkennen, Jesus ist der Herr über alle Mächte und Kräfte. Ich bin deswegen niemals Spielball dieser Mächte und Kräfte. Ja? Durch Christus wurde alles geschaffen. Das Sichtbare, das Unsichtbare, alles, was im Himmel, was auf Erden ist. Alle Throne, Herrschaften, alle Mächte und Gewalten. Es gibt keine Gewalt hier auf der Erde, die nicht wegen Jesus da ist, um seinetwillen und über die er nicht der Herr ist. Das ist zum Loben, oder? Denken wir an die, ja, an die Macht, an die Naturmacht des Todes, die in der Bibel auch eine geistliche Macht ist gleichzeitig. Ja? Also es ist eine Naturmacht, die an uns zehrt, die uns krank werden lässt, schwach werden lässt, müde werden lässt, wie auch immer, die uns Angst machen kann. Aber es ist in der Bibel zugleich auch eine geistliche Macht. Der Tod ist ein Feind, der von Christus besiegt wurde. Aber wenn wir jetzt denken, ja, ich bin diesen Mächten ausgeliefert, dann sagt uns Gottes Wort, nein, das bist du nicht. Das kommt dir vielleicht manchmal so vor, aber keine Sorge, das bist du nicht. Ich erinnere mich, das ist auch schon wieder einige Jahrzehnte her, wo einige Menschen mit allerlei Intrigen und so weiter, ja, mir eine ganze Menge Böses getan haben. Und das hat mich irgendwie verzweifelt teilweise. Und dann habe ich überlegt, ja, was kannst du dagegen tun? Sollst du vielleicht auch ein paar Intrigen spinnen und auf die gleiche Art und Weise zurückschlagen? Naja, das habe ich dann mich entschieden, das will ich nicht. Aber gut, das hat mir nichts genützt. Also ich sage jetzt mal, nach menschlichem Ermessen habe ich verloren. Aber dann hat irgendein Freund zu mir gesagt, als ich dann mal ganz traurig und niedergeschlagen da saß, naja, das hätten die dir alle nicht antun können, wenn Jesus das nicht zugelassen hätte. Nimm's aus seiner Hand. Und was soll ich sagen? Mir hat's geholfen, mir das klar zu machen, dass das so war. Und dann zu sagen, naja, Herr, wenn du was damit vorhast, ich lerne wahrscheinlich vielleicht was daraus und aus irgendeinem Grund willst du das, dass das jetzt so kommt, dann soll das so sein. Und dass dann irgendwann 20 Jahre später Leute zu mir sagen, ja, du hattest ja damals recht und es war ungerecht, wie wir dich behandelt haben. Naja, das tut einem dann vielleicht auch noch gut, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist zu wissen, da ist einer, ist der Herr. Und übrigens, das, was jetzt sich für mich an der Stelle abspielt, das ist natürlich etwas, das gilt für die ganze Weltgeschichte. Von Anfang der Schöpfung bis zum Ende. Da passiert nichts ohne meinen Herrn Jesus Christus. Es ist alles zu ihm, auf ihn hin geschaffen. Um seinetwillen ist diese Welt da. Das ist, wie gesagt, ganz im Großen und ganz für mich, ganz persönlich. Wenn ihr Römer 8 lest, dann kommt das zum Ausdruck. Ja? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann heißt es, also selbst Tod und Hölle und Mächte und Gewalten und so weiter, die könnten sich, aber nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ja, da sehen wir, Christus ist da und der regiert alles. Und deswegen ist dem Apostel Paulus auch so wichtig zu sagen, Jesus ist auch, wenn es um die Gemeinde geht, um unsere Gemeinschaft als Christen, in der Mitte. Er ist der Herr der Gemeinde, auch dort ist er der Allererste. Er repräsentiert das alles. Jesus hat die Kirche nicht einfach gegründet, sondern er ist ihr Anfang. Er ist Kirche selber als das Haupt, heißt es, als der Kopf und wir sind sein Körper. Und das ist auch wieder etwas ganz Großes, wenn wir das erkennen. Ja? dass wir hier zusammen sind, das ist nicht einfach nur, dass wir sagen, ach, wir haben gemeinsame Interessen, wir singen gerne oder ich weiß nicht was, wir haben am Sonntagmorgen nichts Besseres zu tun, dann lass uns doch dahin gehen, sonst langweilt man sich ja den ganzen Sonntag. Nein, wir sind hier um dieses Herrn willen, weil wir zu ihm gehören, wir sind durch diesen Herrn verbunden. Diese kleine, unbedeutende Gemeinde ist Teil der ganzen Heilsgeschichte Gottes, die sich über alle Zeiten zieht. Und Gott hat genau diesen Weg beschlossen, auch dieses Heil zu verbreiten und zu Einzelnen zu bringen durch Christen, die hier sind. Und das alles gehört zusammen. Er hat ein Interesse daran. Und ihr seid dann deswegen auch nicht zufällig hier. Aber das ist alles, sagt Paulus hier, entscheidend abhängig davon, dass Christus in der Mitte ist. Was bedeutet das dann für mich? Das bedeutet für mich, dass ich weiß, meine Schuld, meine persönliche Schuld, die ist abgewaschen. Für die hat Jesus bezahlt. Ich persönlich bin auch mit Gott versöhnt. Und ich werde durch Jesus vor Gott stehen. Und ich werde ewig mit ihm leben. Durch diesen Herrn habe ich eine wunderbare Zukunft. Verbunden in seiner Gemeinde. Und das müssen wir uns auch noch anschauen. Den dritten Punkt. Der Apostel Paulus sagt, na, dass Jesus Christus in der Mitte ist, das muss auch verkündigt werden. Also das ist etwas, was müssen wir erkennen. Das ist etwas, das muss gelobt und gedankt werden dafür, sodass wir Loblieder singen auf unseren Herrn. Aber das muss in dieser Welt auch verkündigt werden. Paulus sagt das hier, ne? Also ihr habt dieses Evangelium gehört, das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener, Paulus, bin ich geworden. Also diese Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, der Retter der Welt ist, das gehört, gepredigt. Gepredigt meint jetzt nicht, dass da jemand in so einer Holzkiste steht, sondern in der Bibel heißt gepredigt, dass wir alle das bezeugen, dass wir dafür einstehen, dass wir sagen, ich kann nicht schweigen von dem, was ich gehört habe und was ich glaube. Aber, und das drückt Paulus auch im Römerbrief einmal so aus, in Kapitel 10, da sagt er, was sagt denn die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Also, das ist noch so ein Punkt, ja. Also, wenn Christus in der Mitte ist, dann gilt, wovon das Herz voll ist, wovon dein Leben voll ist, davon geht auch dann dein Mund über. Also, wovon reden wir dann? Und Paulus sagt hier, ja, diese Botschaft von diesem Christus, das muss auch verkündigt werden, verkündigt, bezeugt werden. Davon wollen wir nicht schweigen. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, aber will ja sowieso niemand zuhören. Naja, fangt erstmal an mit den Leuten, die zuhören wollen. Das wäre ja schon mal was. Vielleicht sind es nicht viele. Aber gut, dann wenigstens bei denen. Und dann, glaube ich, müssen wir manchmal auch unseren Mund da auch auftun, wo jemand nicht zuhören will. Aber ich habe jetzt immer wieder festgestellt, dass Menschen, auch Leute, die nicht mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, dass sie doch angerührt werden davon, wenn man als Christ Christus in der Mitte seines Lebens hat. Weil wir sehen diese Welt anders. Ich meine, die anderen Menschen sind ja auch von den Mächten gerüttet, zerrüttet, geschüttelt, ja? Aber jetzt ist doch die Frage, ja, wie gehen wir damit um, wie gehen Sie damit um? Okay, guckt ihr auch jeden Morgen, was Donald Trump getweetet hat? Nein, ich hoffe nicht. So, damit man wieder weiß, ne? Irgendeine Sau wird durchs Dorf gejagt und die ganze Welt soll sich darum drehen und soll Angst haben und ich weiß nicht was, der Zoll wird erhöht und er wird gesenkt. Und da ist jemand, der möchte gerne, dass sein Handeln, sein Reden in der Mitte des Lebens der Menschen ist. Und das will der von jedem. Ne? Und bis dahin, ihr sollt jetzt Angst kriegen, weil er die Zölle raufsetzt, da sollen wir halt in Deutschland zittern vor ihm. Das hätte er gerne. Dann denkt man, das ist doch alles so ein Quatsch, oder? Da gehen die Zölle halt mal rauf und mal runter und wer weiß, was das alles für Auswirkungen hat und ich weiß nicht was. Und ja, vielleicht wird es auch unserer Wirtschaft schaden. Es mag alles sein. Und wir haben einen Herrn, der steht sowieso über allem. Und diese Wirtschaft, die kann zusammenbrechen wegen Donald Trump oder wegen irgendwas anderem. Oder sie kann blühen, wie auch immer. Unsere Sache ist, das kommen wir dann im dritten Kapitel nochmal dazu, dass wir treu sind in dem Platz, wo uns Gott hingestellt hat. Aber unsere Sache ist jetzt hier, erstes Kapitel, dass wir sehen, oh, der Herr dieser Welt, das ist unser Herr. Und die Mächten und Gewalten, die auf ihren Thronen sitzen und die in die Trompeten blasen, naja, die können auch morgen wieder abgesetzt sein. Der Herr setzt Könige ab, setzt Könige ein. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron. Naja, wie er will. Deswegen, wenn wir so eine Haltung haben, wenn wir also nicht von allem erschreckt sind, dann auch wenn es um die Frage nach Tod und Leben, nach Krankheit geht, wie gehen wir damit um? In der Hoffnung auf Christus oder eben dann auch voller Angst? Und das ist eine entscheidende Sache. Und wie gesagt, ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen über was auch immer spreche, ja, aber von der Hoffnung auf Christus her, dann öffnen sich Türen. Gut, wenn ich dann auf Jesus zu sprechen komme, sagt dann schon manchmal jemand, also jetzt da will ich jetzt nicht weiterreden. Gut, das muss ich dann akzeptieren. Aber es ist so, dass wenn wir nicht einfach nur nachplappern, was diese Welt plappert, sondern Christus in der Mitte haben, dann haben wir auch was zu sagen. Und dann tut uns Gott auch Türen auf. Ich mach Schluss. Wenn also solche Mächte und Kräfte an uns zerren, wenn sie uns Angst machen wollen, dann brauchen wir natürlich zuerst diese Erinnerung zu wissen, Christus ist in der Mitte. Er ist in der Mitte der Weltgeschichte, in der Mitte der Schöpfung. Er ist in der Mitte der Geschichte seiner Kirche. Und er ist auch in der Mitte meines Lebens. Und von da aus bestimmt er alles. Herrlich, oder? Oh, kann gar nicht besser sein, ne? Es gibt einen Herrn und der ist größer als all die, die da Theater machen. Es gibt einen Herrn und an den glauben wir. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hey, hier gibt's auch einen Ort, wo man darüber was erfahren kann. Ey, super, ne? Christus in der Mitte, immer. Das macht unser Leben aus. Amen.